Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht zulassen, dass schon in den Vor- und Grundschuljahren Klassenunterschiede im engeren Sinne entstehen oder sich verfestigen. Es darf nicht sein, dass die Postleitzahl in unserem Land Auskunft darüber gibt, welche Bildung ein Kind erhält. Wir brauchen überall gute Grundschulen, im Osten, im Westen, in der Stadt, auf dem Land, in ärmeren und in reicheren Vierteln.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Heute Vormittag in der Frankfurter Paulskirche über ein Jubiläum, das wirklich bemerkenswert ist. 100 Jahre Grundschule. Diese Schule für alle, die ist nicht nur langlebig, sie ist auch bis heute ein wichtiges demokratisches Projekt. Allerdings eines, das in Deutschland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer stiefmütterlicher behandelt wurde. Unser Thema heute in Campus und Karriere. Und wir sprechen in dieser Sendung über militärische Forschung an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die vom Verteidigungsministerium finanziert wird. Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Also, die Linken im Bundestag wollten wissen, wie viel Geld steckt das Bundesverteidigungsministerium in die militärische Forschung an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und auf diese kleine Anfrage hat die Bundesregierung auch geantwortet. Nur sind die Details dieser Antwort unter Verschluss, also als Geheimsache eingestuft. Und zwar mit folgender Begründung. Die Details erlaubten, Zitat, detaillierte Rückschlüsse auf vorhandene Fähigkeitslücken in Bezug auf Verfahren und Ausrüstung der Bundeswehr. Was man aber weiß, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Armin Himmelrath. Herr Himmelrath, also was weiß man denn nun über das Ausmaß dessen, was das Verteidigungsministerium investiert in militärische Forschung an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen?
Man weiß, dass es Forschungsaufträge sind und Forschungsprojekte, die vom Ministerium finanziert werden, die deutlich in den zweistelligen Millionenbereich reingehen. Schätzungen gehen so, zu einer Zahl von deutlich über 50 Millionen, die da im laufenden Jahr in die Universitäten hineingegeben werden. Und das sind manchmal ganz kleine Projekte. Da geht es dann nur um ein paar tausend Euro, um irgendeinen technischen Umbau vorzunehmen in einem Labor zum Beispiel, dass dort andere Themen oder andere Felder erforscht werden können. Es gibt aber wohl auch einige Projekte, die deutlich in den Millionenbereich hineingehen, von bis zu 2 Millionen Euro pro Einzelförderung ist da die Rede. Und das summiert sich natürlich schon. Und an den Unis ist das natürlich eine große Diskussion. Rüstungsforschung widerspricht so ein bisschen dem, was ja generell diskutiert wird, der Verpflichtung zu Friedensforschung, zu friedlicher Forschung. Und wenn dann eben solche Gelder angeboten oder eingeworben werden aus dem Ministerium, aus dem Verteidigungsministerium, dann sorgt das häufig vor Ort schon für Diskussionen.
Mhm. Setzen wir es erstmal in Relation. Sie haben jetzt gerade eine Schätzung genannt. Vergleichen wir es mal etwa mit der Förderung von Exzellenzclustern oder überhaupt insgesamt der Förderung im Rahmen der Exzellenzstrategie. Da scheint es jetzt gar nicht so viel Geld zu sein, oder?
Ja, das klingt natürlich nehmen wir mal an, es sind 50, 60, 70 Millionen im Jahr. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel, denn im Rahmen der Exzellenzstrategie kann es sein, dass eine einzelne Universität, die sehr stark gefördert wird, deutlich auf 20 Millionen oder sowas kommt. Und dann, wenn man dann diese Summe der Verteidigungsausgaben oder der Verteidigungsforschung verteilt auf zahlreiche Universitäten und Forschungseinrichtungen, wie das ja jetzt der Fall ist, dann bleibt für die Einzelnen nicht mehr viel übrig. Aber man muss sich das dann, glaube ich, im Einzelfall angucken. Da kann es natürlich schon sein, wenn so ein kleines Forschungsprojekt, sagen wir mal 500.000 Euro oder auch 1 Million oder drüber bekommt, dass die davon schon sehr lange sehr gut arbeiten können, dass damit Stellen einfach gesichert werden, möglicherweise die Existenz eines ganzen Forschungsinstituts für einige Jahre abgesichert ist. Und von daher sollte man das nicht geringschätzen, was das auch inneruniversitär für eine Wirkung haben kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, viele dieser Fördermittel fließen eben auch nicht nur an die Unis direkt, sondern auch zum Beispiel an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, also Fraunhofer-Institute beispielsweise. Und da ist es dann möglicherweise so innerhalb des Jahresbudgets ein zwar erheblicher, aber dann wahrscheinlich auch kein entscheidender Posten.
Mhm. Sie haben es gesagt, das Ganze steht natürlich im Zusammenhang mit einer Debatte um die Zivilklausel, also dem festgeschriebenen Verbot potenziell militärischer Forschung an Hochschulen. Nordrhein-Westfalen hat seine bestehende Zivilklausel im Sommer ja schon aus dem Hochschulgesetz gestrichen. Wie steht es denn in Deutschland insgesamt in dieser Debatte?
Yeah. Also das wird viel diskutiert und zwar auf zwei Ebenen. Wir haben einmal die Länderebene, haben Sie ja angesprochen, das nordrhein-westfälische Hochschulgesetz ist gerade geändert worden. Die Zivilklausel wurde rausgenommen. Frau Pfeiffer-Pönsken, die Wissenschaftsministerin, sagt, das ist, um die Hochschulen zu befreien, um Fesselungen wegzunehmen. Und die können das eben jetzt selbst entscheiden. Andererseits haben wir Bundesländer wie zum Beispiel Berlin, wo genau über die Einführung einer solchen Zivilklausel diskutiert wird. Und interessanterweise gilt die alte nordrhein-westfälische Regelung, also eine moderate Beschränkung, die gilt gerade in Berlin als heißer Kandidat dafür, was rein soll ins Hochschulgesetz. Also es gibt da keine Einheitlichkeit. Die zweite Ebene ist dann die der Universitäten. Die müssen und können selber eben auch nochmal entscheiden, was machen wir da. Und viele von den Universitäten sind dann selbst hergegangen und haben sich das selber in ihre Grundordnung reingeschrieben und haben gesagt, wir wollen keine militärische oder militärisch nutzbare Forschung machen. Das kann auch eine Universität für sich entscheiden. Andererseits, und das ist das Grundproblem dabei, viele Forschungsergebnisse können eben militärisch oder nicht militärisch genutzt werden. Dual Use heißt das bei den Expertinnen und Experten. Und das ist dann der Punkt, wo es manchmal eben auch unklar wird und wo dann häufig eine Hochschule auch sagt, machen wir, obwohl wir eigentlich keine militärische Forschung machen, machen wir dieses Projekt trotzdem, weil man die Ergebnisse eben auch nicht militärisch nutzen kann.
Wie viel investiert das Bundesverteidigungsministerium in die militärische Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen? Darüber habe ich gesprochen mit Armin Himmelrath. Dankeschön. Und jetzt nach Frankfurt, wo heute Vormittag ein Bildungsjubiläum gefeiert wurde mit prominenter Besetzung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, den haben wir ja schon gehört am Anfang der Sendung. Dass es eine Schule für alle gibt, also gleicher Bildungsstart und damit zumindest in der Theorie gleiche Bildungschancen, das war vor 100 Jahren eine ziemlich revolutionäre Idee. Allerdings haben es im deutschen Bildungssystem heutzutage gerade die Grundschulen nicht leicht. Gerade hier schlägt der akute Lehrkräftemangel besonders hart zu. Gerade hier ist die Bezahlung immer noch ziemlich schlecht. Also 100 Jahre, das bedeutet nicht nur feiern. Für uns beim Festakt dabei war Ludger Fittgau. Herr Fittgau, also kritische Worte gab es die heute in der Frankfurter Paulskirche.
Ja, die gab es, Herr Schulz. Zunächst aber muss man sagen, dass der Bundespräsident die Lehrerinnen und Lehrer, die in der Paulskirche waren, es waren etwa 500 dort versammelt, auch ermutigt hat. Er hat gesagt, trotz aller Kritik ist Grundschullehrer einer der schönsten Berufe der Welt. Und natürlich bräuchte man eine höhere Wertschätzung in Deutschland, etwa wie in Finnland hat er gebracht, wo eben Elementarerziehung und auch Grundschulpädagogik viel wertgeschätzter wird als hier. Aber natürlich, er hat auch die Herausforderungen, die sozialen Probleme und auch die Probleme mit der Finanzierung an den Hochschulen durchaus benannt.
Grundschulen in unserem Land haben heute mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen. Migration, Inklusion, soziale Polarisierung, eine sich wandelnde Arbeitswelt. All das hat den Unterricht in den vergangenen Jahren noch vielschichtiger und ich unterstelle auch schwieriger gemacht. Und die Arbeit an den Schulen wird nicht leichter, wenn Stellen unbesetzt bleiben, weil es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt.
Ja. Da sieht man schon, also der Beifall kam von den Lehrerinnen und Lehrern, als er die Probleme angesprochen hat. Das war sehr wichtig, dass er den Lehrern das Gefühl gegeben hat, er versteht ihre Situation.
Jetzt sind es ja gerade die Grundschulen, die von der Herausforderung Integration, vor allem was den Spracherwerb angeht, ganz besonders betroffen sind. Ist er darauf nochmal genauer eingegangen?
Ja, es ging vor allen Dingen um die Schulen, die in Einwandererquartieren, in ärmeren Stadtteilen, in den Metropolen zu finden sind. Stichwort Brennpunktschulen wurden erwähnt, Brennpunktschulen. Da fokussieren sich die Probleme und da hat auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier direkt drauf abgezielt.
Denn wir erleben ja, wie die Zahl der Viertel wächst, in denen vor allem Familien mit geringem Einkommen, oft auch viele Zuwanderer mit ihren Kindern leben, während in anderen Stadtteilen, manchmal nur einen Straßenzug weiter, die Kinder aus wohlhabenden Schichten auch zunehmend unter sich bleiben. An manchen Orten in unserem Land ist die Grundschule eben jetzt schon keine für alle gemeinsame Schule mehr. In manchen Klassen sind heute Kinder in der Mehrheit, die aus bildungsarmen Familien kommen oder zu Hause nie oder nur selten Deutsch sprechen. Und oft fehlt es gerade diesen Schulen an Geld, um ihre Schüler bestmöglich zu fördern. Oft haben sie es auch besonders schwer, diese Schulen Lehrerinnen und Lehrer für sich zu gewinnen.
Und das ist natürlich ein großes Problem, das auch der Grundschulverband, der ja diese Feier ausgerichtet hat, der Deutsche Grundschulverband, auch schon angesprochen hat im Vorfeld dieser Tagung, dass eben die Lehrer gerne nach der Ausbildung in bürgerlichere Viertel gehen und dort eine Grundschule suchen. Und dann fehlen eben gerade die guten Lehrer an diesen Brennpunktschulen. Da muss gegengesteuert werden. Das hat auch Frank-Walter Steinmeier heute gefordert.
Mhm. Gehen wir noch mal kurz in die Geschichte. Ich habe ja schon gesagt, eine revolutionäre Idee war das vor 100 Jahren. Welche Rolle hat die Geschichte da gespielt heute in Frankfurt?
Er hat in seinem Vortrag, der etwa eine halbe Stunde ging, sehr stark auf diese große Errungenschaft des Jahres 1919 abgestellt. Wir waren in der Paulskirche sowieso ein Ort der deutschen Demokratie. Aber er sagt, das war nach dem Ersten Weltkrieg, war das eine ganz große Sache, diese Schule für alle. Sie haben es schon erwähnt, Herr Schulz, dann Frauenwahlrecht und ähnliche Dinge wurden damals ja auch beschlossen, 1919. Und das hat er doch deutlich gemacht. Hat auch deutlich gemacht, dass die Pädagogen, auch die Reformpädagogen, mit dieser Schule für alle in den ersten 4 Jahren eben gegen Standesprivilegien und gegen eine Klassenschule vorgehen wollten.
Und sie wollten mehr Gerechtigkeit im Bildungswesen schaffen. Auch nach der Grundschule sollte die Schullaufbahn von Anlage und Neigung abhängen, nicht von der Herkunft oder dem Bekenntnis der Eltern. Freie Bahn jedem Tüchtigen, das war der Slogan, der heute, das darf man mit Verlaub sagen, ein bisschen oldschool klingt. Damals aber im Kampf gegen Standesprivilegien geradezu revolutionär war.
Und daran knüpfte eben Frankfurter Steinmeier an, indem er sagt, wir können Klassenverhältnisse, neue Klassenverhältnisse in den Schulen nicht akzeptieren. Gerade da, wo es große Probleme gibt, müssen wir eben auch die besten Lehrer hinbringen, müssen wir die Schulen besser ausstatten, müssen die Lehrer auch möglicherweise besser bezahlen. Sie haben das ja auch schon angesprochen. Die Grundschullehrer werden hier eben schlechter bezahlt im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern. Auch deswegen haben wir diesen drohenden Lehrermangel. Wir haben jetzt schon den Lehrermangel, aber nach Prognosen der Bertelsmann Stiftung ja im Jahre 2025 mindestens 26.000 Grundschullehrer, die dann fehlen werden. Und da zeigt sich, dass in dem Fall eine Umsteuerung nötig ist. Und diese Umsteuerung hat der Bundespräsident tatsächlich auch gefordert.
100 Jahre Grundschule. Ludger Fittgau war für uns beim Festakt in Frankfurt dabei. Vielen Dank. Das Thema beschäftigt uns übrigens auch morgen in Campus und Karriere. Und dort diskutieren wir eben über die Frage, ist die Grundschule wirklich noch eine Schule für alle? Und Sie können jetzt schon mit diskutieren. Schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen uns an 00800 4464 4464. Wie wichtig politische Bildung ist, das hat auch die Politik wieder begriffen. Natürlich auch, weil populistische Parolen in Wahlen ziemlich erfolgreich waren in den vergangenen Monaten und Jahren. Wie Schulen aber die Werte des demokratischen Miteinanders im Unterricht vermitteln, das ist eine wichtige Frage. Und mit dieser Herausforderung beschäftigt sich seit gestern das Deutsche Lehrerforum auf seiner Jahresveranstaltung in Bad Boll, in der Nähe von Stuttgart ist das. Wichtig dabei ist, vom desinteressierten Jugendlichen kann keine Rede mehr sein. Und das nicht nur wegen Fridays for Future, sondern weil die Schülerschaft so divers ist wie lange nicht mehr. Thomas Wagner.
Die Schülerin der Schüler, das unbekannte Wesen. Da gibt es zum Beispiel die experimentellen Hedonisten.
Leben im Hier und Jetzt, Spaß haben, Abwechslung, Freiheit.
Die Expeditiven.
Die Expeditiven, ja, das ist wirklich auf neue Dinge erleben, eigene Lösungen, eigene Gedanken verfolgen, sich nichts vorschreiben lassen.
Aber auch die Prekären.
Das sind schon so die abgehängten Jugendlichen, die eigentlich nie eine Chance bekommen haben. Schwierige Elternhäuser, prekäre Erwerbssituation der Eltern.
Wiebke Jessen, Bildungsforscherin bei der Sinus-Akademie, hat eine ganze Fülle von sehr unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern in ihren Elternhäusern besucht und die derzeitige Schülergeneration in gut ein Dutzend höchst unterschiedliche, klar voneinander abgrenzbare Kategorien eingeteilt. Sie sieht diese Forschungsarbeit, vorgestellt heute Vormittag auf dem Deutschen Lehrerforum in Bad Boll, als Kontrapunkt zu weit verbreiteten Standardbegriffen wie Generation Facebook oder Generation Null Bock, die eine unzulässige Verallgemeinerung einer ganzen Generation darstellten. Dies zu wissen, sei gerade für Lehrerinnen und Lehrer wichtig.
Naja, gerade Lehrer arbeiten wahrscheinlich auch immer mit bestimmten Bildern im Kopf, Schubladendenken. Also ich muss einfach schon wissen, was könnte die verschiedenen Jugendlichen eigentlich motivieren.
Eine Heterogenität, die sich nicht nur in den Schulklassen widerspiegelt, sondern auch innerhalb der unterschiedlichen Schularten. Beispiel die Fridays for Future Demonstrationen.
Also ich bin an der beruflichen Schule. Wir haben natürlich ein ganz besonderes Klientel. Mir sind unsere Schüler zu unpolitisch. Ich würde mir wünschen, die wären da aktiver. Aber ich höre es von anderen Schulen bei uns aus der Stadt Kassel, wo die Lehrer auch wirklich sagen, dass freitags so gut wie kein Schüler mehr im Unterricht sitzt, weil alle hingehen.
Diese großen Unterschiede zwischen den einzelnen Schülertypen und Schultypen macht es dann auch nicht einfach, das Motto des Deutschen Lehrerforums im praktischen Unterricht umzusetzen, das da heißt, Haltung zeigen, Demokratie lehren, lernen und leben. Wie aber diesem Ziel im Unterrichtsalltag nahe kommen. Vielleicht durch ein neues Schulfach namens Being Social.
Das Fach macht bürgerschaftliches Engagement zum Thema, das sogenannte Service Learning. Wir setzen uns damit auseinander, was bedeutet soziales Engagement, binden daran Fachinhalte an und es zeichnet sich dann eben auch aus dadurch, dass Schüler ins Gemeinwesen gehen, praktisch im sozialen Bereich tätig werden.
So Martina Männer vom Berufskolleg Greis Höxter. Mehr Demokratie, Lehren und Lernen im Unterricht. Es bedeutet aber auch, mit den Schülern im Unterricht eine bessere Streitkultur erarbeiten. Wenn über unterschiedliche Probleme gestritten wird, dann bitte schön in einer Sprache, die nicht verletzt. Annette Kramer, Realschullehrerin in Kassel.
Zum Beispiel, es ist ein Unterschied, wenn man sagt, nee, das ist scheiße, was du sagst, ich denke das so und so. Oder man sagt, deine Position habe ich jetzt nicht ganz verstanden oder würdest du mir nochmal erläutern, das?
Hinzu kommt noch eine weitere Tugend, die sich im Unterricht erlernen lässt. Christiana Pabei unterrichtet in einer Stadtteilschule in Hamburg.
Auch das Zuhören, weil wir auch Schüler haben, die sprachlich eben erstmal nicht die Mittel haben, sich sofort einzubringen.
Die Sprache entschärfen, auch mal zuhören, Tugenden, die in der Schule gelernt werden können, die viele aber auch in Politikerdebatten und Talkshows vermissen, also genau dort, wo eigentlich die Vorbilder der Schülerinnen und Schüler sitzen. Aber, so Annette Kramer,
der Unterschied zwischen der Streitkultur der Politiker und der Jugendlichen ist, dass die Jugendlichen noch entwicklungsfähig sind und wir Einfluss drauf nehmen können.
Sich jahrelang verkriechen, in der Kammer versacken und dort dann die Dissertation schreiben, fernab von der Welt da draußen. Das war einmal. Promovieren geht bekanntlich heute anders. Das liegt allein schon daran, dass es viel mehr Wege in die Promotion gibt, dass es vor allem strukturierte Programme gibt, die frühzeitig auch die Vernetzung im Wissenschaftsbetrieb fördern und die auch andere Karriereperspektiven eröffnen. Mehr Möglichkeiten also, aber natürlich auch weniger Übersicht. Interessenverbände springen da in die Bresche und informieren über Wege zum Titel. Kein Wunder, denn junge Talente werden schließlich benötigt. Michael Watzke hat sich sowas angeschaut, und zwar den Doktorandentag des Vereins Deutscher Ingenieure.
Die Chemieingenieurin Nina Hene-Würl, 26, wollte schon immer ganz genau wissen, wie etwas funktioniert.
Ich habe auch als kleines Kind immer gefragt, warum, und das ist auch jetzt immer noch so. Das ist dieses Feuer, das einfach da sein muss, weil sonst hat man nicht die Motivation, sich jeden Tag wieder damit auseinanderzusetzen. Und nach 3 Jahren kann ein Thema, glaube ich, auch sehr nervig sein, wenn man eben nicht dafür brennt.
Nina brennt für Wasserstoff. Ihr Promotionsthema: chemische Reaktionstechnik in der Katalysatorentwicklung. Am Doktorandentag in München nimmt sie teil, weil sie über den Tellerrand ihres Spezialthemas blicken möchte.
Wenn man auch mal unterschiedlich quasi miteinander redest, kann man, glaube ich, auch viel voneinander mitnehmen und hier natürlich auch mit den Workshops vielleicht auch mal von der Industrie auch aus der eigenen Uniblase auftauchen.
2 Tage lang bietet der Verein Deutscher Ingenieure, kurz VDI, Vorträge und Workshops rund um das Thema Promotion an. Mit dabei an der Technischen Universität München Ralf Appel, der Direktor des VDI.
Wir wollen Hilfestellung bieten, wir wollen aber auch die jungen Menschen, die hier sind, miteinander vernetzen, sich kennenzulernen, sodass sie sich dann im Zuge der Promotion, der Dissertation vielleicht auch ein Stück weit selber helfen können, weil ein Netzwerk entsteht. Ich hoffe natürlich für den VDI, dass das dann auch mit ins Berufsleben getragen wird und die auch als Multiplikatoren für unseren Verein agieren.
Der Anteil der Ingenieursstudenten, die promovieren, liegt in Deutschland bei ungefähr 20%. Aber es gibt große Fächerunterschiede. In der Chemie zum Beispiel, sagt Doktorandin Nina Hene-Würl, liegt er zwischen 80% und 90%.
Das ist schon ein sehr großer Anteil. Und ich glaube, auf den Leuten ist dann auch dementsprechend ein Druck da, das dann zu machen. Und da gibt es dann auch oft diese 3 Jahresfristen.
Das heißt, nach 3 Jahren sollte die Promotion abgeschlossen sein. In anderen Fächern gilt diese Frist nicht. Aber dort ist der Doktorandenanteil oft viel niedriger. In der Informatik zum Beispiel, sagt Professor Hans Bungartz, der als Credit Dean an der TU München für die Promotionen zuständig ist. Der Informatiker Bungartz weiß, in der IT-Branche saugt der Markt die Studenten teilweise schon vor dem Masterabschluss von der Uni.
Wenn das nur nach Marktgesichtspunkten ginge, müssen wir die Flinte ins Korn werfen. Gerade in den technischen Fächern haben wir natürlich momentan auch einen extrem boomenden Arbeitsmarkt. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man die jungen Leute davon überzeugt, macht das.
Werdet Dr. Inc. Nicht für den Titel, sondern weil ihr für ein wissenschaftliches Thema brennt. Aber nicht, so Bungartz, weil ihr Professor an der Uni werden wollt. Es sei ein weit verbreitetes Missverständnis,
dass die Promotion so ein bisschen wie im angelsächsischen Bereich primär für eine wissenschaftliche Karriere vorbereitet, was in Deutschland und in den technischen Fächern ja überhaupt nicht stimmt. Wir haben 90% Absolventen in technischen Fächern der Promotion, die nicht in der Forschung oder Wissenschaft landen. Und nicht, weil sie nichts finden, sondern weil sie das von Anfang an so wollen. Insofern ist es ganz wichtig, auch den Karriereweg aufzuzeigen. Ich mache das auch, um in einem anderen Sektor hinterher erfolgreich zu sein.
In der deutschen Großindustrie, so Bungertz, brauche man für Leitungspositionen fast durchgängig einen Doktortitel. Bei jungen Firmen wie Google oder in Internet-Startups ist der Doktor dagegen nicht so wichtig. Für Ralf Appel vom VDI kommt es vor allem darauf an, junge Menschen für Ingenieurberufe zu begeistern und ihnen möglichst viele Entfaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Insgesamt fehlen Deutschland Ingenieurinnen und Ingenieure heute etwa 130.000 und in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr durch Demografie und Wachstum, insbesondere im Bereich der Informatik oder in der Kombination aus Ingenieurwesen und Informatik. Und deswegen werben wir sehr dafür. Und die Entscheidung für eine Promotion ist dann eine individuelle.
Es gäbe weder zu viele noch zu wenige Doktoranden in den Ingenieurswissenschaften und auch die Abbrecherquote sei mit rund 20% nicht zu hoch. Aber Promotionsstudenten könnten jede Unterstützung gebrauchen, etwa durch den Doktorandentag. Die Chemieingenieurin Nina Hene-Würl hat noch rund 18 Monate Promotion vor sich. Danach kann sie sich vorstellen, Professorin zu werden.
Forschung wird bleiben, sei das jetzt Unternehmen oder Uni, wenn es natürlich ein spannendes Projekt auch in der Industrie gibt. Auch natürlich das.
Ihr Thema, Wasserstoff, ist in der Industrie gerade heiß begehrt. Das hat Nina auch beim Doktorandentag bemerkt.
Das sogenannte Meldeportal der AfD, das hat in der Vergangenheit für viel Kritik gesorgt. Das Portal rufe auf zur Denunziation. So kann man die Kritik kurz zusammenfassen. Und in vielen Bundesländern hatte die Partei ein solches Portal eingerichtet. Es hat für mancherlei Aktionen gesorgt, zum Beispiel, dass sich Lehrerinnen und Lehrer massenhaft satirische Beiträge dafür ausgedacht haben. In Mecklenburg-Vorpommern wurde das dortige Meldeportal nun vom Landesdatenschutzbeauftragten offiziell verboten. Und die entsprechenden Aufforderungen auf der AfD-Seite, also die Aufforderung an Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte zu melden, die vermeintlich gegen das Neutralitätsgebot von Schule verstießen. Diese Aufforderung muss die Partei jetzt innerhalb einer Woche entfernen, sonst droht ein Bußgeld. Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich Corso, Kunst und Pop. Und da steht dann Achim Hahn am Mikrofon. Und der spricht unter anderem über die Ausstellung HIV-Stories im Schwulenmuseum in Berlin. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.